Sag mal, Lu, wie viele Weinfeste hast du schon mitgemacht in deinem Leben?
Einige.
Also du musst alle mitzählen, ne? Also die,
wo du musst alle mitzählen.
Nee, du musst alle mitzählen. Die, wo du nur kurz zum Probieren warst, aber auch die, wo du am nächsten Morgen irgendwo zwischen Riesling und Bratwurst aufgewacht bist.
Also Jonas, was denkst du von mir?
Ja, aber komm.
Ich hatte den schlimmsten Kater meines Lebens tatsächlich mal mit einem Dubbeglas mit viel Rieslingschorle drin. Und ich war neu im Schorle-Game und ich habe das sehr schnell und ich habe sehr viel davon getrunken und mir ging es so schlecht.
Und da hat man noch nicht präventiv diese Durchfallmineralien genommen, ne?
Nee, das habe ich. Also das war ganz, ganz schlimm. Ich glaube, das war 2013 oder 2014. Das war der Horrorkater meines Lebens. Wie viele Weinfeste habe ich schon hinter mir? Wirklich einige. Ich habe ja im Rheingau studiert und hatte sehr, sehr viele oder habe immer noch sehr viele Studienkollegen und Freunde, die natürlich in Rheinhessen leben, in der Pfalz. Und ich denke gerade so Pfalz und Rheinhessen, das ist schon Hotspot für die, ja, die berüchtigsten Weinfeste und die gefährlichsten.
Ihr hört Cheers, der Weinpodcast mit Lu.
Wir reden ja heute über Rheinhessen und ich glaube, da kann man vor Weinfesten gar nicht flüchten, oder?
Nee, eigentlich nicht. Das ist halt so, ne? So,
Tradition.
In Berlin gehen sie ins Berghain, ne? In der Pfalz und Rheinhessen. Geht man halt auf ein Weinfest.
Aus Weinfest.
Ja.
Das ist eine gute Vorstellung.
Ja.
Wir haben uns heute einen Gast eingeladen dazu. Er ist Weinkönig, er ist Winzer, er ist Student, er ist Podcast-Host und wahrscheinlich trotzdem öfter im Weinberg als auf der Couch, gehe ich mal davon aus.
Ich habe viele Fragen, vor allem zum Thema Weinkönig. Gas an hier, Jonas, komm, let's go.
Hier ist Levin.
Hi, schön, dass ich bei euch sein kann.
Herzlich willkommen, danke, dass du da bist.
Levin McKenzie, wenn du dich in 3 Sätzen selbst beschreiben müsstest, wie würdest du es machen?
Oh Gott, ich würde es wen machen lassen. Ich outsource gerne.
Sehr gut. Profi.
Ich glaube, ich bin sehr witzig. Also ich habe wirklich Spaß an Humor und kann selber witzig sein und finde es aber auch sehr witzig, wenn andere Leute lustig sind.
Süß.
Du hast schon 2 Sätze geschafft.
Ja.
2 Sätze, okay. Und der 3. Satz, ich mache, was mir zufliegt.
Und aber erzähl mal, wie alt bist du? Was machst du genau? Hol doch mal unsere HörerInnen ab.
Ja.
Was tust du den ganzen Tag?
Was mache ich alles den ganzen Tag? Also ich studiere momentan BWL in Vollzeit. Da bin ich gerade durch die Klausurenphase des 6. Semesters durch seit 2 Tagen. Das heißt, bald steht die Bachelorarbeit an. Ja. Ja, BWL sowieso entspannt, ne? Das ist Jura für schlichte Gemüter. Nein, also das kann man machen und das ist in jedem Fall, man ist damit nachbreit aufgestellt. Ich bin gelernter Winzer, also ich habe kein Weingut zu Hause. Mein Vater hat ein Softwareentwicklungsunternehmen, aber ich programmiere ganz schlecht und dann habe ich gesagt, na, Abi, ich möchte was anderes machen.
Ja,
ich wollte noch eine Ausbildung machen, bevor ich studieren gehe und ein Freund hat mir erzählt, ey, Weinbau, ich lerne das gerade, ich mache die Ausbildung, das ist so geil, probier das mal aus. Und dann habe ich in der Corona-Zeit ein befreundetes Weingut unterstützt. Deren Arbeiter im Feld nicht einreisen durften, wegen Corona halt. Mhm. Und dann haben wir den Außenbetrieb gemacht und das war irgendwie cool. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich jetzt eine Ausbildung. Dann habe ich 2 Jahre Winzer gelernt bis 2022. Und jetzt bin ich immer noch Winzer, mache so ein bisschen oder habe jahrelang den Keller in einem Weingut mitgemacht mit dem Chef zusammen. Und jetzt mache ich nur noch Marketing und Vertrieb, wenn die Hütte brennt im Weingut, weil ich bin Vollzeitstudent und aktuell rheinhessischer Weinkönig.
Magst du Rheinhessen für uns nochmal einordnen? Wo befinden wir uns? Denn wir haben ja jetzt hier den Vollprofi. Komm.
Ja, okay. Also, die wichtigste Information. Rheinhessen liegt nicht in Hessen. Rheinhessen war früher mal ein Teil von Hessen, aber früher ist ziemlich genau 209 Jahre her. Mhm. Also, Rheinhessen ist ein Teil von Rheinland-Pfalz. Mainz ist quasi die Hauptstadt. Und dann kann man sich das so vorstellen wie zwischen Bingen, Alzey, Worms, Mainz, da die Gegend. Das ist alles Rheinhessen. Rheinhessen sind 27.500 Hektar grob. Rebfläche, das ist sehr groß, größtes Weinbaugebiet Deutschland. Um hier das mal wie Galileo zu machen, rechne ich euch das gerne in Fußballfelder um. Das sind 55.000 Fußballfelder.
Maschine!
Genau, oder 1/10 Saarland. Genau, Rheinhessen hat als Leitrebsorte Riesling, klar. Mhm. Wie Deutschland auch. Wir haben 20% Riesling hier. Aber wenn man alle Burgunder zusammenzählt, sind wir da schon bei 27%. Also Burgunderboom absolut. In Rheinhessen redet man immer wieder vom Burgunderwunder. Ich sag, wer die Winzerinnen und Winzer kennt, den wundert da gar nichts. Ne? Also das ist halt einfach cool. Das macht Qualität aus.
Ja.
Und das das liegt daran, dass die Winzerinnen und Winzer brutal Gas geben. Das hat
Stichwort,
nichts mit Zufall zu tun.
Stichwort Riesling. Wir kommen ja gleich nochmal kurz auf die Rebsorten genauer zu sprechen. Wir haben auch ein Riesling im Glas und zwar mit Herz und Liebe. Riesling Richtig. Aus Rheinhessen. Ist sogar vegan, Freunde. Und hat 11,5 Volt. Ich sag mal Cheers.
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 Oh. Kennst du den Wein?
Natürlich kenne ich den Wein.
Natürlich kennst du den Wein.
Das ist das, was ich jetzt als nächstes noch erzählen wollte. Weil Rheinhessen ist natürlich nicht nur Weingüter, wie man sich es immer so romantisch vorstellt, sondern Rheinhessen ist natürlich auch Kellereien. Weil viele Winzer produzieren zwar die Trauben selbst oder die Weine selbst, haben aber gar nicht die Vermarktungsstrukturen. Und circa 70% der rheinhessischen Fläche wird über Kellereien vermarktet. Und wie ihr jetzt gerade schmeckt, ist das aber kein Zeichen für schlechte Qualität. Mhm. Ganz im Gegenteil, grundsolide Weine. Und mit dem Klischee wollen wir heute mal aufräumen.
Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle unsere HörerInnen auch noch einmal ganz kurz abholen. Nämlich der Unterschied zwischen Kellerei und Winzergenossenschaft. Also Kellerei ist ein Betrieb, der oft in größerem Stil Wein einkauft, ausbaut, abfüllt und vermarktet. Wie du das eben schon eingangs perfekt erklärt hast. Und dann haben wir halt eben die Winzergenossenschaft, oft auch Weingärtnergenossenschaft, auch oft abgekürzt mit WG umgangssprachlich. Und das ist ein Zusammenschluss von mehreren WinzerInnen, die gemeinsam ihre Trauben verarbeiten und vermarkten. Aber auch da hat man dann halt immer nur das Label der jeweiligen Winzergenossenschaft. Wie ich erwähnt habe, zum Beispiel in Südtirol oder hier in Oberkirch oder sowas dergleichen. Ne? Also da nochmal kurz der Unterschied. Und bei den Winzergenossenschaften ist es halt eben auch sehr, sehr oft, dass die so klein strukturiert sind, die Winzer, die haben vielleicht nur einen Hektar oder einen halben Hektar und da lohnt sich die eigene Vermarktung einfach gar nicht. Und aus traditioneller Sicht, historischer Sicht liefern die dann halt einfach ihre Trauben, manchmal auch direkt den Wein in die Winzergenossenschaft.
Ich glaube, du musst das mit zwei kompakten Sätzen nochmal Kellereien nochmal erklären.
Ach so, ja, er hat die ganze Zeit gefuchtelt. Ja. Er wollte was von mir. Kellereien, ja, also erklär du das doch mal, Levin.
Kellereien ist einfach ein ziemlich simples Konzept. Da ist eine große Firma, ein großes Weingut, kann man sich das so vorstellen, mit ganz, ganz großen Tanks. Und alle anderen Winzer machen Verträge mit denen und kriegen dann gesagt, hier, du kannst mir die Trauben bringen, die du anbaust. Oder du kannst die Trauben schon pressen und mir den Most bringen. Oder du kannst auch schon zu Wein vergären lassen, mir den Wein bringen. Und ich prüfe dann die Qualität. Ich will natürlich auch nur einen gewissen Standard an Qualität. Aber das küvettiere ich dann, also bringe es zusammen in meinen großen Tanks und bringe so einen Wein in einer sehr großen Auflage raus und den biete ich dann den LEHs, den Lebensmitteleinzelhandeln, zum Beispiel auch dem Edeka an.
Und dann entsteht sowas wie Herz und Liebe.
Genau, dann entsteht sowas wie Herz und Liebe. Das hat natürlich immer auch eine Story. Jede Kellerei überlegt sich da was, warum sie ihren Wein so und so rausbringt. Und jetzt haben wir natürlich den Herz und Liebe im Glas und der Herz und Liebe Riesling. Riesling gehört zu Rheinhessen, ne? Und da wollten die einfach zeigen, rheinhessischer Riesling kann cool sein, kann auch in solider Basis, in hoher Qualität produziert werden. Und da kaufen die halt von ganz vielen Winzerinnen und Winzern ein und bringen da ihr Produkt raus und in die LEHs.
Erstmal vielen Dank für diese Top-Erklärung. Aber natürlich nicht nur LEHs. Ich hatte ja gerade schon mal diesen kleinen Ausflug gemacht nach Südtirol. Also es gibt wirklich Kellereien, die machen ganz fantastische Qualitäten. Und da kaufen halt auch ganz normal, kann man da auch einkaufen gehen. Also es ist jetzt nicht nur der Vertrieb in den LEH, sondern es gibt viele Genossenschaften, Kellereien mit Sitz in Deutschland überall, wo man auch einfach reingehen kann, eine Weinprobe machen kann. Und also ich hatte zum Beispiel meine erste Weinprobe mit, darf man das überhaupt sagen, mit 14. Was? Mit 14, oh mein Gott. Mit 14 in Oberkirch. Und das war so schön und die pflegen ja auch gerade bei, gibt ja kleine Kellereien, große Kellereien, pflegen ja auch viele ein sehr herzliches Verhältnis zu ihren Weintraubenlieferanten, sage ich jetzt mal. Und da saßen im Publikum auch ganz, ganz viele, die Träubchen da halt eben hingeliefert haben. Und ja, also es war eine meiner schönsten Erfahrungen und hat mich für das Thema Wein begeistert, weil die halt natürlich auch viel oft diese EndverbraucherInnen an die Hand nehmen und die Basics erklären und. Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Veranstaltungen auch. Das wollte ich mal gesagt haben.
Hast du schön gesagt, fand ich.
Das ist auch ganz wichtig. Also das ist meiner Meinung nach auch mit das Wichtigste, der Einstieg in den Markt. Wir sind jetzt alle, ich würde es jetzt mal sagen, Weinfreaks, ne? Also wir beschäftigen uns da mehr als der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin mit. Aber wenn du dich einfach nur mit dem Produkt Wein, und das ist ja ein tolles Natur-, Kulturprodukt, Traditionsprodukt, wenn du dich damit beschäftigen willst, dann wird dein erster Wein mit einer Wahrscheinlichkeit von gefühlt 95% aus dem LEH kommen. Ja. Und das sind die Weine, die dann später dich dazu bringen, Weintrinker zu werden. Und dass diese Weine Qualitätsweine sind, ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt auch, du stemmst dich ganz, ganz klar gegen das Vorurteil, Kellerei ist gleich Masse und Masse ist gleich schlechte Qualität oder ja, schlechtere Qualität.
Also Kellerei kann natürlich eine große Masse sein, davon leben die, ja. Aber Masse ist nicht schlechte Qualität. Das sind unglaublich gut ausgebildete und gut studierte Weintechnologinnen und Weintechnologen, die auf allerhöchstem Niveau da Weine machen. Und nur weil die Weine ein bisschen basic sind, sind die noch lange nicht schlecht. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgendwo einen schlechten Kellereiwein getrunken habe, ist sicher 7 Jahre her. Mhm. Das können die sich auch gar nicht erlauben und das machen die auch nicht.
Nee, groß ist niemals ein Indikator, never ever, für schlechten Wein. Das ist so ein Mythos immer noch, ja, in der Branche.
Aber man muss es immer wieder erwähnen, glaube ich, ne? Weil der so festgebrannt ist und auch immer, ja, über Generationen weitergetragen wird.
Ja.
Sag mal, Levin, wir haben die ganze Zeit über Riesling gesprochen, aber ich habe neulich einen richtig guten Weißburgunder aus Rheinhessen getrunken. Burgunder ist coming, oder?
Ja, Burgunder ist sowas von coming. Also in Rheinhessen haben wir sehr viel an Burgundern zugelegt, gerade in den letzten 25 Jahren. Ich gucke da immer gerne in die Statistiken, weil die Statistiken sind so schön. Von 1999, was mein Geburtsjahr ist, ihr hattet vorhin gefragt, ich bin 25. Und die Statistiken dann immer, was war 1999, was ist jetzt? Mhm. Und da tut sich unglaublich viel. Burgunder ist so viel dazugekommen und halt auch in guter Qualität, das merkt man wirklich. Und deswegen geschieht hier halt gerade dieses kleine Burgunderwunder. Klar hat Rheinhessen auch noch andere Rebsorten, auch so ein bisschen traditionell gewachsene. Dornfelder, Silvaner, Müller-Thurgau, das sind alles noch wichtige Rebsorten in Rheinhessen. Aber Burgunder und neue Rebsorten, das ist viel am Kommen.
Stichwort Burgunder, als wäre Ed gestaged, ne? Aber wir haben noch einen Grauburgunder.
Ah.
Den würde ich direkt mal an dieser Stelle mit euch verkosten.
Was würdest du denn sagen, was zeichnet denn die Burgunder aus Rheinhessen aus? Gibt es da besondere Merkmale?
Ich denke, die Burgunder in Rheinhessen, wir haben in Rheinhessen viele Kalkböden. Mhm. Und die Burgunder auf diesen Kalkböden zeichnet halt viel diese Mineralik und diese frische Säure aus. Also das ist so das, was ich an den rheinhessischen Burgundern sehr mag. Mineralische Burgunder ist eh mein persönlicher Weintyp. Gibt natürlich viele Leute, die das anders sehen. Das ist natürlich, Geschmack ist subjektiv. Aber das, würde ich sagen, zeichnet es in jedem Fall aus.
Das ist der Grey jetzt, ne?
Das ist der Grey. Grauburgunder. Nicht der Mr. Grey, Ladies and Gentlemen, sondern der Grey.
Aber der Klassiker steht hinten drauf.
Ja, klassischer Grauburgunder.
Und es ist ja ein Klassiker. Also ich meine so mit Grauburgunder, auf jeder Hochzeit hast du einen Grauburgunder.
Mit Grauburgunder kannst du nichts falsch machen.
Everybody's darling.
Das ist wirklich genau der passt auch zu quasi allem Essen. Das ist wirklich, geht immer. Ja.
Levin, du hast ja eben schon sehr geschwärmt von Rheinhessen. Du bist ja als Weinkönig jetzt auf jedem Weinfest unterwegs nahezu, oder?
Ja, also ich versuche auf jedem, auf allen Hochzeiten zu tanzen, wie man so schön sagt. Aber wir sind ja ein Team von 3 Weinmajestäten. Ich als Weinkönig und ich habe noch 2 Weinprinzessinnen, die Laura und die Katja. Mhm. Und wir können uns das zum Glück so ein bisschen aufteilen. Weil mit so vielen Weingütern und so vielen Weinfesten, so vielen Weinorten, Weindörfern, Weinstädten auch, geht das gar nicht.
Weil das ist ja richtig Kultur. Was ist denn das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, dass das Produkt quasi direkt nebenan wächst. Also es ist halt super vor Ort quasi.
Das heißt,
super,
man schaut natürlich bei einigen Weinfesten dann direkt auf die Lagen und auf die Weinberge.
Ja, natürlich. Die sind zum Teil in den Weinbergen selber, die Weinfeste. Da hat jeder seine anderen Konzepte. Aber das ist halt das Tolle. Also man kennt diejenigen, die das Produkt produziert haben. Du weißt ganz genau, in diesen Weinbergen laufe ich eigentlich täglich spazieren oder durch diese Weinberge führt mein Weg zur Arbeit oder sowas. Also jetzt auf einer Straße. Nicht, dass die alle zu Fuß zur Arbeit gehen. Aber aber das ist halt dieses Heimatverbundene und dann machen wir eine schöne Feier.
Aber erzähl mal, also die Menschen, die ja urban leben, wie zum Beispiel in der Metropole Berlin oder in Hamburg,
ja,
und die das noch nie genossen haben, die können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, weil die kennen Straßenfeste und solche Sachen, aber was ist das besondere Flair? Also sitzen da einfach Leute auf Bierbänken und trinken Wein?
Mehr oder weniger. Also es ist wirklich so, die ganzen Winzerinnen und Winzer, jeder Ort hat, ich sag jetzt mal, zwischen 3 und 30 Winzerinnen und Winzer, die hier in den umliegenden Weinlagen ihre Weine machen. Mhm. Und die haben alle einen Weinstand und bauen ihren Weinstand quasi auf. Und dann schenken die da Wein aus. Jeder hat eine Weinliste da liegen und dann stehen da überall Bierbänke und dann kannst du von Stand zu Stand gehen und sagen, ach, heute probiere ich mal bei euch euren Riesling, heute probiere ich mal bei euch euren Grauburgunder, heute probiere ich mal bei euch euren Silvaner und dann kriegst du ein Glas oder auch eine Schorle.
Und dazwischen
Schorle ist nicht verteufelt.
Und dazwischen gibt's Stände mit Flammkuchen.
Unter anderem.
Alles Mögliche. In Rheinhessen Klassiker Spundekäse, aber das Ding ist...
Spundekäse, stimmt.
Spundekäse.
Erklär nochmal.
Spundekäse und Pretzelchen. Spundekäse ist eigentlich so Frischkäse mit Paprika, kannst du dir
eigentlich ein bisschen vorstellen.
Ja, aber totaler Banger. Also geht hier immer.
Und es gibt eine Hochzeit für Weinfeste. Ist das zu Lese, nach der Lese?
Also ich sag mal, traditionell bedingt sind die meisten Weinfeste vor der Lese. Das ist von ganz früher, wo man gesagt hat, jetzt müssen die Keller nochmal leer werden, dass ich neuen Wein reinlegen darf oder reinlegen kann. Eigentlich ist die Hochzeit, sobald das erste Mal die Sonne rauskommt und die Temperaturen über 10 Grad steigen, ist ja von oben
so August, September und die letzten dann wahrscheinlich so Oktober. Also ich habe die meisten, glaube ich, immer so gegen Ende August, Anfang September, wenn mich nicht alles täuscht, besucht, ja.
Für die Weinfeste draußen drin.
Ja, genau.
Dann
ja, ja,
also,
genau.
Das hört einfach nicht auf.
Levin, wir haben vorhin schon gesprochen über Kellereien, über Weingüter, zuletzt auch über Genossenschaften sozusagen oder man sagt Erzeugergemeinschaften, glaube ich auch. Wir haben jetzt ja hier diesen Grey, den grauen Burgunder. Ja. Der stammt auch aus einer Kellerei, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Da steht drauf: Rheinhessen trocken, deutscher Qualitätswein. Also gibt's da ein Abfüller, die Rheinberg-Kellerei und dann gibt's ganz viele Zulieferer, ganz viele Winzer, die quasi ihre Trauben dazu liefern.
Genau, da gibt's ganz viele Winzerinnen und Winzer, die Kellerei schließt Verträge mit denen und dann bringen die ihren Most, also ihre gepressten Trauben oder ihren Wein und die Kellerei ist dann dafür verantwortlich, dass zu einem kompatiblen Wein mit vielen Proben, mit viel Fachwissen, die mit vielen Analysen da quasi das perfekte Cuvée zu schustern. Ich sag mal so, Kellerei ist natürlich, die sind top geschult, da gibt's Mitarbeiterschulungen ohne Ende. Die haben eine ganz andere Arbeitsart. Das ist hochprofessionelle Lebensmittelproduktion. Mhm. Die müssen nach den IFS-Standards, also den International Food Standards, arbeiten. Die werden jährlich geprüft. Also das ist sehr akkurates Weinmachen, kann man eigentlich sagen, was die da tun. Und da kommen dann halt auch solche Weine raus. Und natürlich alles Qualitätswein.
Ich frag mich, wie das als Winzer dann ist, wenn du deine Trauben aus der Hand gibst und dann in eine Kellerei bringst. Und du weißt ja erstmal gar nicht, was machen die denn damit? Weißt du, wie das Gefühl so ist? Also, ich meine, du bist ja selbst Winzer. Und wie ist das? Probiert man danach auch den Wein, der entstanden ist?
Ja, das sowieso, wobei man das ja dann am Ende nicht mehr rausschmecken kann, weil der eigene Beitrag nur ein kleiner Teil des Gesamten ist.
Aber man ist ein Teil davon.
Genau. Ich glaube, es ist ein bisschen wie sein Kind in den Kindergarten bringen.
Also holt man es auch wieder ab.
Man holt es auch wieder ab, so ein bisschen, genau. So, zum anderen hast du natürlich dann auch ab Herbst frei, ne? Also.
Und du hast gerade schon mehrfach betont, wir reden über Qualitätswein, also deutscher Qualitätswein. Das ist ja auch oft ein Vorurteil, dass international dann zugekauft wird. Aber jetzt zum Beispiel auch in dem Wein haben wir halt eben Grauburgunder. Und das ist jetzt halt eben auch 100% Grauburgunder aus
Rheinhessen.
Rheinhessen, richtig. Also es ist schon aus der Region und ist jetzt nicht irgendwie eingekauft, irgendwie Buxtehude, Spanien oder sowas.
Natürlich. Es ist alles Qualitätswein aus Rheinhessen, Grauburgunder.
Also wenn die Ortsangabe draufsteht, Rheinhessen oder Pfalz oder was auch immer, dann ist auch genau das drin.
Richtig. Da gibt es Gesetze zu, wie es in Deutschland zu allem Gesetze gibt und die werden eingehalten.
Sehr schön.
Wollen wir nochmal zusammenfassen?
Auf jeden Fall, sollten wir auf jeden Fall
kompakt und kompatibel zusammenfassen. Und Levin, du ergänzt und vor allen Dingen Lou auch. Ich kann ja mal anfangen. Du hast es erwähnt, also Rheinhessen, was hast du gesagt, so gute 27.000 Hektar?
Ja, 27.500, 27.700, so in die Richtung.
Ist damit stolz mit der Rebfläche das größte Weinanbaugebiet Deutschlands?
Und weißt du, was der Marktanteil ist? Also Marktanteil
Deutsch? Ich glaube 29%. Marktanteil.
Here you go. Das ist richtig viel. Und Weinbaubetriebe, was muss man sich da merken? Welche Zahl so ungefähr?
Circa 2000.
Circa 2000. Und Lagen?
412, um genau zu sein.
Oh, wow.
Streber. Also 412 Lagen. Und dann haben wir über die Strukturen gesprochen. Also es gibt Kellereien, es gibt Weingüter und dann auch Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften. Roundabout so gute 70% Kellereien.
Ja.
20% Weingüter plus minus. Und dann noch, genau, Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften bedeuten weniger, ne? So 6%, glaube ich. Und dann haben wir natürlich dominant über Weißweine gesprochen, die sehr dominieren in Rheinhessen.
Ja.
Ich glaube, wie viel? 2/3, ne? 75% ungefähr?
Ja, so in die Richtung kannst du es sagen, so in die Richtung kann man es festhalten. Leitrebsorten Riesling und Burgunder sind auf dem absoluten Vormarsch.
Burgunder hast du erwähnt.
Also
genau.
Grauburgunder haben wir ja gerade verkostet, Weißburgunder, richtig. Aber halt eben auch natürlich immer mehr Chardonnay. Wir haben natürlich auch noch andere Rebsorten, wie jetzt auf der roten Seite Dornfelder oder beim Weißwein wieder Müller-Thurgau und Silvaner, die da sind und die auch Tradition haben, aber die, kann man das sagen, die so ein bisschen abgelöst werden in der Spitze?
Ja, so ein bisschen.
Ja.
Genau, ja.
Ja.
Okay, also Marktanteil hast du gesagt, 30%, also definitiv ein richtiges Schwergewicht. Und was du auch noch mehrfach erwähnt hast, habe ich aufgeschrieben, Qualität, auch Handarbeit, vor allen Dingen gutes Handwerk in den Kellereien.
Natürlich, genau das.
Und frischer Wind, sowas wie von dir kommt.
Richtig. Ich versuche, dass ich ein bisschen frischen Wind mit reinbringen kann. Und Lou, du hast ja auch bald die Chance, ne?
Ja, du, ich mach das. Ich sehe dich dann da.
Die Frage der Woche.
Bevor wir dich verabschieden, Levin, wir haben noch eine Frage. Alexei hat geschrieben, weil ja. Ihr könnt natürlich euch immer melden bei uns, ganz einfach über Instagram. Ihr könnt auch hier in den Podcast-Kanälen bei Spotify zum Beispiel einfach was reinposten. Oder ihr schreibt an cheers@edeka.de. Hat gemacht Alexei, schreibt, hallo Lou, mich interessiert seit längerem, wie man am besten vorgeht, wenn man zum ersten Mal durch die Weingebiete reist und dabei Winzer besuchen möchte. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie bereitet man sich vor, was sollte man auf jeden Fall tun und was sollte man die Don'ts besser vermeiden?
Ja, sehr spannende Frage. Tatsächlich ist meiner Meinung nach Vorbereitung die halbe Miete, vor allem wenn man eine Region noch nicht so gut kennt. Und ich starte immer richtig nerdy damit, mich über die Stilistiken vor Ort zu informieren. Also nicht nur Stilistiken, sondern natürlich auch, was sind die typischen Rebsorten, welche Weinstile finde ich dort und. Und natürlich auch, was man unbedingt probieren sollte. Und dafür nutze ich immer gern stupide dieses Internet, von dem alle sprechen. Besuch einige der größten Fachhändler, bei denen ich schon so eine Ahnung habe, die könnten aus der Region gut was gelistet haben. Filter mir das dann halt einfach alles raus, guck, welche Weingüter besonders gut beschrieben, bewertet oder gehypt werden. Und dann schreibe ich denen meistens eine Nachricht und frage halt, hallo, ich habe halt Bock auf Wein, kann ich euch besuchen? Also sehr unkompliziert. Und meistens, also in den seltensten Fällen, bekomme ich keine Antwort. Und auch als normaler Mensch, der einfach Bock auf Wein hat, bekommt dann eine Antwort. Die Weingüter sind eigentlich immer happy, interessierte Leute bei sich auf dem Gut zu besuchen. Und ich denke so, die Don'ts, das ist genau das Gegenteil. Also sich nicht vorbereiten, kein Interesse zeigen, einfach vielleicht nur dahin fahren, um, so ein bisschen Sightseeing zu machen oder ein bisschen was zu süffen, sag ich mal. Und was ich auch immer schön finde, ist wirklich zu fragen, wenn man keinen Wein kauft, das kann ja auch mal vorkommen, ob man auch was da lassen darf. Also was ich meine? So einen kleinen Beitrag, weil ich finde das manchmal so ein bisschen doof. Also ich kenne das schon gerade in so touristisch stark frequentierten Regionen, weintouristisch stark frequentierten Regionen, die Leute kommen da eigentlich hin, um sich da bei den Weingütern durchzusüffeln. Und weißt du, das ist Personal, was da steht, die beraten dich, die erklären dir alles und die leisten da einfach eine Verkostung. Und es ist oft noch immer noch verpönt zu sagen, du kannst super gerne eine Verkostung machen, aber kostet halt eben 15 Euro pro Person. Ich finde das völlig legitim und viele meinen halt immer noch, das muss umsonst sein. Und nein, es muss nicht umsonst sein. Und da kann man dann auch, wenn nichts verlangt wird, einfach fragen, kann ich was da lassen zumindest, weil gerade wenn man keine Weine mitnehmen darf.
Alexei, ich glaube, die Frage ist beantwortet. Und wenn ihr schon Rheinhessen-Wein getrunken habt, freuen wir uns über eure Kommentare logischerweise. Fragen werden auch gerne angenommen. cheers@edeka.de. Und ja, reicht uns weiter in der großen Cheers-Community. Will meinen, wenn ihr einen Freund, Freundin habt, Bekannte, die Cheers noch nicht kennen, gerne einen Hinweis und Glocke abonnieren, wie man abonnieren via Glocke, wie man so schön sagt.
Glocke aktivieren und 5 Sterne geben, damit genau, wir weiterhin
immer wieder montags, ne?
Für euch aufbereiten dürfen.
Es hat richtig viel Spaß gemacht, Levin.
Ihr.
Ja, mir auch, ne?
Levin McKenzie.
Das Plus weg und das Herz rot, gell? Das sagt man ja auch immer.
Ah, stimmt. Levin McKenzie, vielen Dank. Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein Fest und ein inneres Blumenpflücken. Gerne wieder.
Mach so. Idiot.
Cheers.
Ne? Hopp, hopp, shop in the Kopf.
Cheers.
Bis nächste Woche.
Hopp, hopp, shop in the Kopf.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.